Ja gut, von meiner Seite auch. Schönen Abend. Ich stelle mal das Debian Local Area Network Projekt vor. Um was geht's da? Kleine Einführung. Überlegen wir uns mal, wie man eigentlich Systeme installiert. Fangen wir mit ganz kleinen Systemen an. Sind wahrscheinlich jeder weiß da gleich die Antwort, wie man das macht. Komme ich gleich dazu. Gibt aber auch sehr, sehr große Systeme. Auch die werden irgendwie installiert, werden gepflegt. Und natürlich gibt es irgendwas dazwischen. Ja, wie installiert und pflegt man das? Bei kleinen Systemen ist heutzutage, denke ich, für jedermann möglich. Da hat man eine Installations-CD von der entsprechenden Distribution und ja, ist kein großes Kunstwerk mehr, das zu machen heutzutage. Wenn man jetzt ein großes Unternehmen hat mit vielen Hunderten, Tausenden, was weiß ich, wie vielen Maschinen, wird man mit so einer CD nicht auskommen. Braucht man einfach auch Experten, die das konfigurieren, die sich darum kümmern, hat man normalerweise in entsprechenden Unternehmen. Und dann gibt es so Systeme dazwischen, wo schon deutlich über das hinausgehen, über so eine Einzelplatzlösung, wo ich individuell die Maschine einrichte und installiere, die aber einfach von ihren Ressourcen und auch von der Größe, von den Anforderungen sich von so einem großen Unternehmen unterscheiden. Zum Beispiel in der Schule, ich habe hier eine kleine Liste gemacht, wo sowas eventuell vorkommt. Arbeitsgruppe an der Uni, dass man da irgendwie für einen kleinen Kreis ein spezielles System zur Verfügung stellen möchte. Man hat ein kleines Start-up, man möchte da für ein paar Mitarbeiter einfach ein System bereitstellen oder auch Non-Governmental Organizations, wo man auch nicht jetzt so viel materielle Mittel zur Verfügung hat und einfach ein bisschen ressourcenschonend umgehen muss, Vereine oder Heimnetzwerk für die Familie oder auch als Testumgebung. Ja, wie installiert man die? Das ist die Frage und ich werde versuchen, in dem Vortrag ein bisschen eine Hilfe zu geben, wie man das machen kann. Und das ist eigentlich die Idee von dem Debian LAN-Projekt. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst die Einführung. Wir wissen, wie man einzelne Maschinen installiert. Wir können riesige Systemumgebungen mit GNU Linux betreiben. Und ja, das Debian LAN-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, einfach diesen Zwischenbereich, mehrere Maschinen, aber noch nicht professionelle Unterstützung von Systemadministratoren, die zu fördern oder ja, da Synergien zu schaffen. Okay, kleiner Überblick über den Vortrag. Einführung haben wir bereits hinter uns. Dann werde ich Ziele, Herausforderungen und aktuellen Stand von dem Debian LAN-Projekt mal darlegen. Werde ich mal erklären, wie das momentan gemacht wird. Und dazu gehört eine kleine Einführung in PHY, Fully Automatic Installation. Werden wir noch sehen, wie das funktioniert. Das wird verwendet für das Debian LAN-System. Dann, wie sieht es in der Praxis dann wirklich aus? Und ich gehe dann noch ein bisschen auf die technischen Sachen ein, Debian LAN PHY-Klassen. Und dann kommt noch eine Zusammenfassung und was jetzt weiter angedacht ist für das Projekt. Okay, Ziele, Herausforderungen, aktueller Stand. Das Ziel wird eigentlich aus der Einleitung schon klar, hoffe ich. Ich habe es hier einfach nur mal formuliert. Also das Ziel ist, die Installation von Debian in lokalen Netzwerken so einfach wie möglich zu machen. Und was sind da die Herausforderungen? Einmal soll es natürlich einfach sein, sowohl die Installation als auch die Pflege. Und natürlich irgendwann kommt ein neues Release. Auch da möchte man so leicht wie möglich dann auf dieses neue Release wechseln können. Gleichzeitig möchte man, obwohl es einfach ist, ein bisschen ja, fast widersprüchlich, ist die Anforderung, dass man Flexibilität erhält. Jedes System ist ein bisschen anders, jeder möchte es ein bisschen anders machen. Und ja, obwohl man es einfach installieren können soll, soll es gleichzeitig flexibel genug sein, dass man individuelle Modifikationen, Erweiterungen und so weiter leicht machen kann. Und es soll auch so sein, dass dafür eine extra neue Software geschaffen wird, sondern das soll möglichst das, was schon da ist, so effizient wie möglich genutzt werden. Also es soll nur Debian Stable Pakete verwendet werden. Das ist einfach auch eine Ressourcenfrage. Man möchte nicht da Räder neu erfinden, sondern man möchte eigentlich nur aus dem, was schon da ist, innerhalb von Debian eine Komposition sozusagen schaffen. Und man möchte nicht da neue Pakete, da braucht man noch das und hier noch dieses Repository und dann mixt man das alles zusammen und das muss ja auch alles gepflegt werden. Also das ist ein Ziel, dass man wirklich das allein aus Debian heraus macht. Gut, wie schaut das System aus? Es sind derzeit 5 verschiedene Maschinentypen sozusagen verfügbar. Einmal hier rechts ist so ein kleines schematisches Darstellung von dem Netzwerk. Es gibt 2 grundsätzliche Netzwerktypen. Einer ist so meistens ans Internet angebunden mit so einem Gateway. Ist einfach eine Firewall im Prinzip mit Network Address Translation. Und man hat dann 4 Maschinentypen. Einmal hat man den Main-Server, der stellt alle Dienste zur Verfügung, die man in dem Netzwerk verwendet. Und man hat so Diskless Workstations, die booten übers Netzwerk, die brauchen gar keine eigene Festplatte und haben dann so ein Live-System. Dann hat man normale Rechner, also normale Workstation ist hier genannt, die als Arbeitsplatzrechner. Und man kann noch Laptops so konfigurieren, dass sie die Passwörter, die man eingibt, dass die gecached werden. Und wenn man sie vom Netz wegnimmt, kann man dann, wenn man einmal in dem Netzwerk eingeloggt war, kann man sich auch außerhalb von dem Netz einloggen. Und es sind noch gewisse Erleichterungen, dass man im Netzwerk hat man sein zentrales Benutzerverzeichnis, seine eigenen Daten. Und wenn man außerhalb ist, hat man ein anderes Verzeichnis. Und innerhalb vom Netzwerk kann man aber die auch synchronisieren. Einmal kann man das System so aufsetzen, dass man das Gateway nach draußen hat und man kann aber auch den Main-Server selber mit 2 Netzwerkkarten so verwenden, dass der das System nach außen verbindet. Das ist in dem unteren Bild gezeichnet. Okay, welche Dienste sind implementiert auf dem Main-Server? Da ist DNS und DHCP. Dann ist da ein Kerberos Key Distribution Center drauf, LDAP. Dann hat man die Home-Verzeichnisse, sind mit NFS4, werden die verteilt auf die Maschinen. Man hat GOSA, das für die Benutzerverwaltung, grafische Benutzerverwaltung im Browser. Das Programm wird in München von der Stadtverwaltung verwendet und das findet auch hier Anwendung. Dann hat man ein lokales E-Mail-System. Und ja, dafür hat man natürlich IMAP-Server und SMTP-Server und so. Dann die Benutzer können in ihrem Home-Verzeichnis, in einem Verzeichnis Public HTML oder so, können die ihre eigene Homepage haben, also mal so ein kleines Intranet. Die Maschinen, die in dem Netzwerk dann eingebaut sind, die werden gemonitort mit Isinga und Munin. Das sieht man dann auch, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Man kann eine Distro da vergeben, man hat ein Proxy, man hat für die Paketverteilung ein Cache, dass die Pakete einmal geholt werden und dann auf alle Maschinen verteilt werden. Und man kann zusätzlich lokale Pakete, wenn man die noch einführen möchte, hat man da so ein lokales App-Repository, Firewall. Die Konfigurationen werden mit EdgeKeeper, werden die sozusagen, hat man die in der Versionsverwaltung, also wenn man da was ändert, kann man das auch leicht überwachen, was man geändert hat. Ein Backup ist eingebaut und Pfizer, aber da komme ich noch näher drauf, mit dem gehe ich noch näher drauf ein, mit dem er das ganze System installiert. Okay, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Wie funktioniert das Ganze? Und da möchte ich erst mal ein bisschen erklären, wie Phi funktioniert. Jetzt vielleicht mal kurz eine Frage. Wem ist Phi gar kein Begriff? Nur, dass man ungefähr sieht. Okay, ungefähr Hälfte. Ja, also wie funktioniert das? Wenn man sich einfach mal hergeht und fragt, welche Information brauche ich eigentlich, um einen Rechner zu installieren? Also ich habe jetzt da mein Netzwerk, ich habe da verschiedene Rechner und jeden möchte ich für sich einrichten. Wenn man sich mal vorstellt, man würde es jetzt per Hand machen, welche Information brauche ich eigentlich? Dann kommt man drauf, okay, erstmal üblicherweise, wenn der Rechner eigene Festplatte hat, muss ich mir überlegen, wie will ich die irgendwie aufteilen, wie will ich die partitionieren. Das ist mal der erste Schritt. Wenn ich das gemacht habe, installiere ich mein System da drauf und ja, dann je nachdem, was ich mit dem System machen will, werde ich verschiedene Arten von Software dort benötigen. Also ich werde eine Paketauswahl treffen. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann bin ich noch nicht ganz fertig, sondern ich muss irgendwie noch konfigurieren. Also das System muss irgendwie wechselwirken mit anderen Systemen in meinem Netzwerk und so weiter. Und das muss ich auch irgendwie dort implementieren. Wie kann man diese Konfiguration implementieren? Da gibt es bei Debian einmal das debconf preceding. Da kann ich im Paket gewisse Konfigurationen mit auf den Weg geben. Und dann die klassische Art, sage ich mal, ich muss Konfigurationsdateien anpassen. Gut, jetzt diese Information definiert ja im Prinzip mein, wenn ich die für jeden Computer, den ich habe in meinem Netzwerk, wenn ich die habe, dann ist eigentlich das System beschrieben. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte es irgendwie automatisch machen, dann muss ich mich dafür interessieren, wie kann ich diese Information in einer möglichst übersichtlichen Art und Weise, sodass ich da leicht Änderungen vornehmen kann, dass ich das pflegen kann, muss ich diese Information irgendwie erfassen im besten Fall. Und ja, ich möchte es eventuell dann auch modifizieren, also es soll flexibel sein. Und man kann sich überlegen, oder Leute haben sich Gedanken gemacht, wie kann man das machen. Und eine Möglichkeit ist, man verwendet dieses Phi, das heißt Fully Automatic Installation. Entschuldigung. Wie funktioniert das? Wenn man sich das zum ersten Mal anguckt, ist es ein bisschen, erscheint es schwierig oder man muss es einfach mal ausprobieren. Wenn man es dann verstanden hat, wie es geht, ist es eigentlich keine große Sache mehr. Aber es ist ein bisschen so eine Einstiegshürde. Also soll sich niemand davon abschrecken lassen. Ich versuche jetzt mal zu erklären. Also dieses Phi, das verwendet ein Klassenkonzept. Und zwar ist demnach, jeder Rechner wird einer Menge von Klassen zugeordnet. Wir werden da noch Beispiele sehen. Und jede Klasse, die definiert die Sachen, die man gerade hier festgelegt haben, zum Beispiel diese Festplatte, diese Partitionierung, diese Paketauswahl und die Konfiguration, das steckt in diesen Klassen drin. Also für jede Klasse beschreibt, wie das zu geschehen hat. Also hier heißt es Partitionierung, Paketauswahl wird da durch Klassen definiert und genauso die Konfiguration. Und diese Klassen, wie sieht es in der Praxis aus? Die sind einfach, ich nenne das immer Phi-Config-Space, ein bisschen so eingedeutscht oder ja, weiß man nie, wie viel man übersetzen soll. Das ist letzten Endes ist das ein Verzeichnis, ein Verzeichnisast. Der hat verschiedene Unterverzeichnisse. Und hier ist mal die oberste Ebene ausgegeben. Da gibt es zum Beispiel das Glas, das Unterverzeichnis Glas und das sind Skripte drin und die bewirken eine Abbildung von einem Rechner, also von einem Hostnamen, auf Klassen. Und gewisse Variablen werden dort definiert, die dann in der weiteren, im weiteren Prozedere Verwendung finden können. Dann gibt es das Verzeichnis depconf. Da kann man Pakete vorkonfigurieren. Das heißt also, jeder Rechner, der in einer Klasse ist, kriegt dann diese entsprechend der Klasse Vorkonfiguration von Paketen. Dann gibt es das disconfig. Da steht drin, wie abhängig von der Klasse die Festplatte partitioniert wird. Dann gibt es Files, da kann ich abhängig von der Klasse einfach Dateien verteilen auf dem Rechner. Ich habe noch Hooks, da kann ich noch so irgendwie spezielle Sachen zwischendurch machen. Es gibt Package-Config, da kann ich sagen, ja, in dieser Klasse, jeder Rechner, der in dieser Klasse ist, der soll diese und jene Pakete erhalten. Und dann gibt es noch Scripts, also da kann ich auf dem Rechner dann irgendwelche Scripts ausführen und es gibt noch Tests. Mal kurz zwei Beispiele. Also wenn ich mir anschaue, ein Rechner-Gateway, dann ist in dieser Config-Space ist dann hinterlegt, dass dieser Rechner-Gateway zu den Klassen Firebase, Debian, DHCP, C, Firewall und Gateway A gehört. Und jetzt kann ich nachschauen in dieser Config-Space, was bedeutet das? Und dann sehe ich im Wesentlichen, bedeutet es hier, dass da halt die entsprechenden Pakete installiert werden. Und dann die Firewall so eingerichtet wird, dass das mit der Network Address Translation, sodass das alles funktioniert. Zweites Beispiel, jetzt wenn ein Rechner in der Firewall-Klasse ist, was passiert dann da? Da ist das mal hier gezeigt, wie man das dann aus dieser Config-Space rausfindet. Da kann man mal gucken, wo kommt in dieser Config-Space dieses großgeschriebene Firewall vor. Und dann sieht man da in dem Verzeichnis Config, Package Config, da gibt es eine Datei Firewall. Und wenn man da jetzt reingucken würde, dann wird da halt drinstehen, dass das Paket Shawall installiert werden soll. Das ist dort einfach aufgelistet. Und dann sieht man noch, dass es die Datei Firewall in dem Verzeichnis Config Scripts gibt. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man, dass das Skript diese Firewall entsprechend einrichtet. Es gibt zwei Modi, wie dieses File funktionieren kann oder ablaufen kann. Also man startet den Rechner, das kann man entweder von CD machen, entweder von CD booten oder übers Netzwerk und dann läuft erstmal ein Live-System, das File-Live-System auf dem Rechner, das bootet und dann fängt es an zu arbeiten und besorgt sich erstmal die Information, wie also diese Config-Space, in der alles definiert ist, wie jeder Rechner eingerichtet werden soll, was jede Klasse verlangt. Und dann wird die Maschine den Klassen zugeordnet, gemäß ihrem Namen. Und dann erfolgt die Installation. Also jede Klasse, zu der der Rechner gehört, wird abgearbeitet. Entsprechende Pakete werden installiert, entsprechende Konfigurationen werden durchgeführt und so weiter und so fort. Also es fängt an, Partitionierung der Festplatte, dann Konfiguration der Pakete, dann Installation der Pakete und dann wird es noch konfiguriert, also man kann noch irgendwelche Skripte laufen lassen und dann ist man fertig und man kann die Maschine starten und die ist genauso eingerichtet, wie es vorher in der Config-Space definiert wurde. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich das File verwenden kann. Und die andere ist, der Modus heißt Soft Update. Der ist eigentlich genau gleich wie die Installation, außer dass die Festplatte nicht partitioniert wird. Also da wird auch die Maschine den Klassen zugeordnet und dann werden die Pakete konfiguriert. Pakete werden installiert, wenn sie halt noch nicht da sind. Wenn sie schon da sind, dann sind sie schon da, dann passiert nichts weiter. Und Konfiguration wird auch entsprechend durchgeführt, wenn das nötig ist. Okay, vielleicht kurz an der Stelle, ist das ungefähr klar? Bitte? Also die Frage ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst bitte nochmal sagen, ob es so eine Art Deinstallationsklasse gibt, oder? Ja. Ja, das wird man so machen, dass man irgendwie sagt, man formatiert die Platte neu und wenn man da jetzt irgendwelche sicherheitskritischen Sachen hat, dann müsste man die nochmal so schreddern oder so. Ah, okay, ja, also man kann in Klassen auch Pakete deinstallieren. Also ich kann auch genauso sagen, das Paket will ich in dieser Klasse nicht haben. Ich glaube, dass Pakete, die schon da sind, die bleiben erstmal da. Also da müsste man dann in einer anderen Klasse sagen, ich möchte das Show-Wall doch nicht haben. Also wenn das schon da ist, meines Wissens, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann bleibt das erstmal, solange kein andersweitiger Konflikt besteht. Okay. Was hat das jetzt mit, oder nochmal kurz die Frage, ist das Phi ungefähr klar oder gibt es nochmal eine Frage? Ah, das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Also es ist ein minimales System, also auch keine irgendwie große grafische Oberfläche, sondern das hat halt die Funktion, die es halt braucht und damit macht es das halt. Also müsste man nochmal nachgucken. Das kann man auch selber beeinflussen. Also man kann das Live-System im Prinzip, das wird selber durch Phi selber wird diese Change-Umgebung selber bestückt, sage ich mal. Und man kann diese auch das ist halt nicht die Default, da gibt es halt den Default, der sich halt bewährt hat, aber man könnte jetzt, wenn man sagt, okay, man möchte das minimieren oder so, oder man braucht noch irgendwas, kann man da auch noch Pakete selber in dieses Live-System rein oder raus. Also ist auch ganz flexibel. Genau. Entweder von CD oder übers Netzwerk gebootet. Genau, der Rechner, wenn man da einen neuen Rechner hat, dann steckt man den an sein Netzwerk an, bootet vom Netzwerk, entweder kann man ja oft auswählen, irgendwie mit F12 und dann Netzwerkboot, oder man hat eine Netzwerkboot-CD, wo er kurz bootet von der CD und dann geht er aufs Netzwerk und dann läuft es ab. Da komme ich gleich noch dazu. Genau. Ich habe da welche wenn wer das ausprobieren will, habe ich welche zur Verfügung gestellt im Netz, aber im Prinzip kann man die auch ganz einfach erstellen und da ist auch die Anleitung im Wiki und so. Ich zeige da nachher noch, wo es da mehr Informationen gibt. Ja, also, das war mal so und dann hat sich herausgestellt, dass die CD irgendwann wurde dann zu groß, dann hätte man DVD nehmen müssen, jetzt ist es eine Net-Install-CD. Also, dass er sich die Pakete dann übers Netzwerk holt. Und dadurch hat man gar keine Restriktion mehr, wie viele Pakete und das hat sich eigentlich gut bewährt. Sonst noch, ja? Genau, also wenn man von der CD das macht, dann funktioniert es so, dass man in der CD hat man ein kleines Auswahlmenü, wo man sagt, okay, man möchte jetzt Main-Server installieren oder halt das Gateway. Und da kommt der Hostname her. Wenn man jetzt über PXE bootet, dann Also da gibt es jetzt auch in dem Debian-LAN noch mehrere Möglichkeiten, da komme ich gleich noch dazu, aber dann ist das so, die Maschine, wenn die dann bekannt und man hat über die MAC-Adresse, hat die halt einen bestimmten Namen, bekommt den bestimmten Namen zugewiesen und der identifiziert die Maschine und demnach ist auch die Klassenzuordnung. Genau, also ich habe es, man kann das so machen, da gibt es eine Möglichkeit, dass der Rechner, wenn der fertig ist, dass der das zurück übermittelt an den File-Server, dass er installiert ist und dass dann diese PXE-Konfiguration so geändert wird, dass beim nächsten Mal der Swiper PXE kurz startet, aber dann sagt dem PXE, er soll von der Hauptfestplatte booten. Das habe ich nicht implementiert, weil es halt ein bisschen so eine Sicherheitsgeschichte ist, wenn der da hin und her funkt. Ich mache es immer so, dass ich halt die Rechner gewissermaßen von Hand denen sage, so jetzt übers Netzwerk booten, einfach mit dem F12 und dann läuft es ja. Und standardmäßig aber der immer erst von seiner Festplatte bootet. Aber es gibt die Möglichkeit, dass der immer übers Netzwerk bootet, dann muss man halt diesen Mechanismus entweder den implementieren, dass der am Ende von der Installation da auf den Main-Server sich einloggen kann irgendwie und da was verändern kann, oder man müsste das manuell machen, umschalten. Ja, es gibt diese Automatik, aber die hat halt ein bisschen Sicherheits... Also es ist eine Abwägung von Sicherheit einfach, wie möchte man da Zugriff erlauben. Man muss dann schauen, dass der wirklich nur dieses Spezielle ändern kann und nicht da irgendwie jeder in dem Netzwerk dann an dem File-Server sozusagen modifizieren kann. Aber das ist schon recht, geht schon recht tief, es führt vielleicht zu weit dann auch. Sonst im Großen und Ganzen das File klar, vielleicht, ja, sonst sehen wir jetzt auch noch mal ein bisschen weiter. Also was macht jetzt eigentlich das Debian-LAN-Projekt? Das stellt eigentlich nur, muss man sagen, so eine File-Config-Space zur Verfügung. Also man hat sich hingesetzt und hat mal gesagt, okay, ich nehme so ein möglichst allgemeingültiges, generelles Netzwerkumgebung und ich definiere hier meine Maschinen und baue das in so eine File-Config-Space ein. Und die stelle ich einfach jedem zur Verfügung, die kann jeder verwenden. Und ich mache noch eine Anleitung dazu, wie ich die implementiere. Und dann ist es für jeden möglich, der das nimmt, herzugehen in sein lokales Netzwerk und mit recht relativ geringem Aufwand so ein System in relativ kurzer Zeit komplett zu implementieren. Also, wie läuft es dann ab? Ist noch, auch nochmal beschrieben im Wiki. Also erstmal, um das System aufzusetzen, fängt man an mit dem Main-Server. Also den muss man erstmal haben. Wenn man den hat, dann läuft alles von dem aus übers Netzwerk. Also man kann, das Gateway, mit dem kann man auch starten, aber das macht nicht so viel. Also man macht erstmal, nimmt erstmal so eine Debian-LAN, Netinstall, File-CD und installiert von der. Oder es gibt sogar noch die Möglichkeit, dass man erst mit einem normalen Debian-Installer ein minimales Debian installiert und dann das mit dem File-Soft-Update, das macht ja alles eigentlich bis auf die Partitionierung, kann man das dann so konvertieren zu so einem Main-Server. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Und ja, kaum dass der Main-Server installiert ist, ist man eigentlich fertig. Der Rest ist einfach nur noch, dass man die anderen Maschinen im Netzwerk übers Netzwerk bootet. Und ja, eine unbekannte Maschine, da ist das hier mal ein Screenshot gemacht, da kriege ich so eine Auswahl, ich kann ein Debian-LAN-Live-System starten, das ist dann nicht weiter in das System integriert, aber ansonsten ist es ein vollwertiges System, wo man auch die zentrale Benutzerverwaltung, alles ist da gleich, aber es ist nicht im Monitoring drin. Also der Main-Server weiß eigentlich sonst nichts von der Maschine. Und man kann so eine Roaming-Maschine installieren, also so einen Laptop, den man auch mal aus dem Netz rausnehmen will. Und man hat noch den normalen Debian-Installer. Den habe ich einfach da noch eingebaut, weil es nützlich war. Man wollte dann einfach auch mal eine ganz normale Debian-Installation machen. Und es war eigentlich nur die Installation vom Paket und der Menüeintrag. Und dann habe ich das da noch mit implementiert. Wenn man jetzt eine Maschine eingepflegt hat, also sprich, es gibt einen Eintrag für diese Maschine im DHCP-Server von dem Main-Server, dann muss man gar nichts mehr irgendwie auswählen, sondern die Maschine wird direkt gebootet und wird dann komplett installiert. Also da braucht man gar nichts mehr machen. Die, wo Fi kennen, das schaut dann so aus. Also da sieht man ein bisschen, wenn man das so durchliest, da Fi Config Source, da holt er sich diese Config Space, mountet die und ja, dann fängt es da halt an durchzulaufen. Da werden die Klassen definiert und ja, das läuft dann durch. Die Festplatte wird partitioniert, werden Pakete installiert, wird konfiguriert und dann ist die Maschine fertig. Nee, also die ist übers Netzwerk. Ich habe mir so ein virtuelles Netzwerk gebaut, wo ich diesen Main-Server habe und eine andere virtuelle Maschine, die übers Netzwerk bootet. Und das ist einfach der Screenshot von so einer Maschine. Genau, und das ist im Wesentlichen, was in dieser Debian LAN Config Space schon drin ist. Man muss jetzt nur noch sagen, okay, diese Maschine mit der MAC-Adresse, dieses Workstation 0. Genau, also das Einzige, da ist ein kleines Skript eingebaut, man kann sogar die Maschine starten und dann schaut er in seinem ARP-Cache, welche MAC-Adressen so gerade im Netzwerk sind und dann kann man wählen, okay, ich möchte, dass die MAC-Adresse soll eine Workstation sein oder eine Diskless-Maschine, dann gibt man das einfach, tippt man W für Workstation und dann ist die entsprechende Workstation, die entsprechende MAC-Adresse wird dann der nächsten freien Workstation zugeordnet im DHCP-Server und dann bootet man die nochmal und dann läuft das ab.
Das heißt, ich kann jetzt mal hier auch sagen, die MAC-Adresse, der geht jetzt den Namen, was für sich Fritz, und Fritz hat halt ein bisschen andere Pakete, das definiert man halt in den entsprechenden Fi-Unterordner, passt man das an, und dann, wenn Fritz mit der richtigen MAC hochkommt, dann wird das abgearbeitet und fertig.
Genau, exakt. Also ich könnte einfach, ich muss dem Fritz dann halt Klassen zuordnen, und ich könnte da mit den Klassen anfangen, die ich bei einer normalen Workstation habe, und dann sage ich halt noch, davon will ich jetzt, das will ich nicht haben und dafür habe ich aber dieses und jenes und das mache ich in Klasse, was weiß ich, Fritz oder hängt dann davon ab, genau. Nee, also die meiste Hardware kann man über PXE kann man booten. Also kann man direkt sagen, boot übers Netzwerk und da ist so ein kleines Minimalsystem, wo das zur Verfügung stellt. Also dieses Pre-Execution Environment, das ist genau dafür gemacht, dass ich, ohne dass ich irgendwas habe, übers Netzwerk schickt er da eine Anfrage und der kriegt das über einen TFTP-Server und bootet den Kernel und dann geht es weiter. Genau. Also ich sag noch dem Main-Server, welche MAC-Adresse der Rechner hat. Aber das ist das Einzige, was ich machen muss. Wenn ich das nicht mache, wie gesagt, dann habe ich hier halt diese Auswahl und kann halt so ein Live-System starten. Aber wenn ich sage, okay, das ist jetzt meine neue Maschine, die möchte ich installieren, trage ich die MAC-Adresse ein in den DHCP-Server und fertig. Und fahre hoch und die wird installiert. Ja, also da kann man halt dann, man kann einfach dann auf der Maschine das File mit dem Soft-Update, in dem Soft-Update-Modus starten und dann macht er das. Okay, jetzt habe ich viel geredet über diese Klassen und wie das File funktioniert. Jetzt möchte ich die noch mal kurz wollen wir uns die noch näher anschauen, welche das eigentlich sind. Am Anfang habe ich gesagt, als Ziel, es soll möglichst flexibel sein und trotzdem einfach. Und ja, ich habe versucht, das halt auch in diesen File-Klassen sich widerspiegeln zu lassen. Und eigentlich ist es keine neue Erfindung. Es ist klar, dass man sowas wie immer mit Software möglichst versucht, möglichst modular zu machen und möglichst strukturiert. Und hier sind mal, die habe ich mal nachgeschaut, welche Klassen sind es, die der Main-Server hat. Und ja, wir picken uns jetzt einfach mal da welche raus. Fangen wir mal an, also das geht an. Firebase, das ist so eine ganz grundlegende Klasse, die eigentlich jede Maschine hat, wo halt so Standardsachen macht. Und Debian ist, weil das File gibt es auch für andere Systeme, da ist es halt das Debian-spezifische drin. Dann File-Server, da wird halt dieser File-Server implementiert. Dann das LVM8A, das heißt Local Volume Manager. Und das 8 heißt, dass 8 Partitionen werden da gemacht. Das ist einfach, da kann man dann, ja, wenn man da jetzt anders partitionieren will, dann hat man da ein bisschen eine Orientierung einfach, dass man das macht. Dann ist das noch ein Diskless-Server, also der bietet einem auch diese Change-Root-Umgebung für die Diskless-Umgebung. Dann haben wir Firewall, CAP-Server und das geht eigentlich so durch, also zum Teil, man hat dann LDAP-Server, gleichzeitig ist das auch ein LDAP-Client und so weiter, Kerberos. Also, das sind ein ganzer Haufen Klassen. Wie schaut es bei der Workstation aus? Da ist natürlich entsprechend weniger und Schwerpunkt natürlich auf den Client-Klassen. Also, was man daran sieht, die Idee, Entwicklungsphilosophie ist fast schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ja, man möchte für jeden Dienst möglichst eine so eine Klasse haben. Und damit kann man dann, wenn der Dienst Probleme macht, relativ leicht sehen, da muss ich mal hier gucken und da gucken und da gucken. Und das soll so weit wie möglich halt unabhängig voneinander sein, dass man da wie so Bauklötze eigentlich auch sagen kann, okay, jetzt mache ich einen neuen Server irgendwie und da will ich das und das und das, diese Dienste will ich da haben und dann nehme ich eigentlich einfach diese Klassen und dann muss ich halt noch so ein Klebstoff zwischen alles, dass ich nicht jetzt einem Dienst zuordnen kann. Und das ist hier in dieser Server A und Client A Klasse. Also da ist sowas, das ist einfach halt durch die Topologie von dem Netzwerk ist das vorgegeben und das kann ich jetzt nicht sagen, das steckt in der Klasse oder in der Klasse, die irgendwie mit dem Dienst verwandt ist, sondern das ist sowas, das man nicht ganz zuordnen kann. Das bleibt einfach immer übrig, kann man glaube ich auch nichts gegen machen. Genau, und dann hat man, wenn man jetzt Modifikationen hat, lokale Modifikationen oder für spezielle Anwendungsbereiche, dann macht man einfach auch eine Klasse dafür. Also da sind jetzt Beispiele, zum Beispiel Edu. Das sind, wenn man das in der Schule verwenden will, sind halt so Lernsoftware und so. Das sind da einfach eine Paketauswahl. Dann habe ich noch eine Klasse Devil. Das sind so Entwicklungstool. Da hat man Debugger, Compiler und ja, was man halt so braucht zur Softwareentwicklung. Dann German, da ist die ganze deutsche Lokalisierung. Und so kann man sich auch selber, jeder kann sich einfach so eine Klasse da machen und halt dann seine Veränderungen in diese Klasse packen. Und ja, wenn es vorher funktioniert und danach nehme, weiß er ganz genau, okay, irgendwas ist an meiner Klasse faul. Muss ich halt da mal gucken in meiner Klasse. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher, ganz wesentlicher Punkt, dass man so dann doch ein recht komplexes System auf Dauer einfach pflegen kann und weiterentwickeln kann. Es ist relativ leicht, einmal sowas hinzusetzen, so ein System, es einmal zu konfigurieren, aber dass das dann auch mit dem nächsten Release, dass man das pflegt, dass das wirklich gut funktioniert auf Dauer, das ist eigentlich so die Herausforderung. Ja, ich habe das hier nochmal aufgeschrieben, was ich eigentlich jetzt schon gesagt habe. Also man möchte einmal bei der Fehlersuche möglichst schnell wissen, wo muss ich suchen. Man möchte da nicht riesen Skripte oder Listen oder sonst was erstmal durchscannen müssen. Man möchte möglichst modulares System haben, wo man auch dann Klassen wiederverwenden kann. Und jeder kann das System leicht ergänzen und erweitern. Okay, jetzt da ist noch mal ein Beispiel gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich habe da mein Gateway, eigentlich wäre es geschickt, dass ich da auch gleich mein Proxy drauf mache. Wie würde ich da vorgehen? Also ich würde das Gateway mal zu der Proxy-Klasse hinzufügen und dann dadurch kriege ich schon mal die Software, Squid wird dann schon mal installiert und dann muss ich noch gucken, gerade diese Klebstoffklassen Server A und Gateway A, die muss ich wahrscheinlich modifizieren. Da steckt dann das noch drin, dass das sauber in das System reinpasst und da muss ich halt das noch dann schauen, dass das nachher wieder gut zusammenspielt. Oder, nächstes Beispiel, ich möchte nicht nur einen so einen Server haben, sondern ich möchte die Dienste ein bisschen verteilen auf zwei Server. Wie würde ich da vorgehen? Ist auch ein ähnliches Beispiel wie mit dem Fritz, mit dieser anderen Maschine. Also ich füge erstmal die Maschine zu meiner File-Config-Space dazu und dann gucke ich, ja, welche Dienste möchte ich jetzt auf der neuen Maschine haben. Dann nehme ich die Zuordnung von meinem alten Main-Server weg und übergebe sie dem neuen Main-Server. Und dann muss ich halt wieder, wie gesagt, diese Klebstoffklassen Server B und Client B, die muss ich eventuell anpassen. Dass halt mein Client nachher den Service an der richtigen Stelle sucht eventuell. Und ja, dass mein Server B halt den weiß, er muss jetzt da nichts mehr dafür machen. So salopp gesagt. Okay, damit bin ich schon fast, wie sieht die Zeit aus? Ja, es ist schon noch ein bisschen Zeit zum auch diskutieren. Ich glaube, ganz gut komme ich zur Zusammenfassung und Ausblick. Also, ich hoffe, ich konnte vermitteln, dass das Debian LAN eine Möglichkeit darstellt, eine komplette auf Debian basierende Netzwerkumgebung mit Single Sign-On, zentraler Benutzerverwaltung, Diskless Clients und Roaming Machines out of the box zur Verfügung stellt. Wie funktioniert es? Das ganze System funktioniert mit FI. Also es ist in einer FI-Config-Space definiert, die Aufgabe der jeweiligen Maschine und das FI wird zur Installation aller Rechner verwendet. Ich habe ein bisschen das Klassenkonzept erläutert und habe selber die Erfahrung gemacht, dass es sehr übersichtlich, sehr flexibel ist und dass man damit solche Systeme ganz gut definieren kann. Und jeder ist eingeladen, das mal auszuprobieren, der so ein System verwendet. Und dadurch, dass diese Klassen so unabhängig voneinander sind, kann man da auch, jeder kann da im Prinzip eine Klasse zu beisteuern. Die muss man dann ja nicht aktivieren, die kann man auch einfach dann zur Verfügung stellen. Und wer sagt, naja, das probiere ich mal aus, der schaltet die dann ein, gewissermaßen. Der ordnet die einfach einer Maschine zu und dann läuft es. Ja, und wie geht es jetzt noch weiter? Also das derzeitige Release ist immer, ich mache das immer für Debian, für die stabile Debian-Version, also VSI. Und ich werde jetzt im Sommer in den nächsten Monaten werde ich mal anfangen, gucken, wie das mit Jesse läuft, was man da modifizieren muss. Und werde Configuration Space dann für Jesse bereitstellen. So dass dann halt, wenn im Herbst, wenn dann Jesse eingefroren wird, dass dann auch das Debian LAN eigentlich schon gut funktioniert, wird man dann nichts Großes mehr machen müssen. Und dann mit dem nächsten Jesse-Release soll das dann wieder genauso funktionieren, wie es jetzt mit VC funktioniert hat. In VC ist das Paket noch von, muss man das noch von Backports, also wenn man dieses Debian LAN-Paket, das diese Konfigurationsspace enthält, das gibt es nur bei Backports, weil einfach das noch nicht in VC zur Verfügung stand bei dem Freeze. Das ist ein bisschen ja ein spezielles Paket, weil im Prinzip alles da sein muss und dann kann man das erst machen und es, wenn sich da im Freeze noch viel ändert, dann ja, ist das schwierig, dass man das halt rechtzeitig hinbekommt. Aber das hat sonst keinen Grund, weswegen es in VC noch nicht enthalten ist. Okay, paar Ressourcen noch, für, wenn Sie das weiter interessiert, wenn Sie das mal ausprobieren wollen. Also es gibt im Debian Wiki, hab ich eine Seite gemacht, wo eigentlich mal alles nochmal so beschrieben ist. Es gibt dieses Paket, wie gesagt, das enthält einfach nur diese File Configuration Space und eine kleine Anleitung, wie man sie implementiert. Das Ganze ist natürlich auch in einem Git-Repository, steht die ganze Entwicklung zur Verfügung. Wir haben so eine E-Mail-Liste, wo man bei Problemen sich auch jederzeit melden kann. Und ja, damit kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sind ja noch Fragen da. Ja. ResolveConf. Okay. Und jetzt schauen wir gleich mal kurz weiter, das brauche ich auch nicht mehr so laut reden. Jetzt haben wir da zum Beispiel, was haben wir da sonst noch für Klassen? Also es ist jetzt die Paketauswahl. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal da Kerberos KDC, da wird halt dann das Paket installiert. So, und jetzt kann ich gucken, irgendeine nehmen wir mal, was haben wir noch? Ja, schauen wir mal in die Skripte. Also da sind jetzt die ganzen Klassen. Was für Skripte werden zum Beispiel, wenn ich LDAP Client, was wird da gemacht? Nehmen wir das mal her. Ups. Das sind 5 Skripte, die da ausgeführt werden. Können wir mal in eins reingucken. Also das verwendet CF Engine und da wird halt angepasst die URI von dem LDAP und was das der Basis von dem LDAP Server und halt dass es über TLS, das, wo das Zertifikat liegt. Und was haben wir? Wir können dann nochmal ins. Da wird angepasst, genau auch nochmal das Zertifikat. Gut, das ist jetzt schon relativ spezielle Sachen. Da kriegt er von dem Server das Zertifikat, dass sichergestellt ist, dass er den richtigen Server kontaktiert. Was haben wir noch? Ja, hier wird die Home Directories werden über Automount gemountet und da wird gesagt, dass er wo er danach schauen soll, über die, was er mounten soll. Und was war das noch? Genau, und dann kann man noch die Sudoers, also die, die alle Rechte auf dem Computer, die per Sudo was ausführen können, das kann man auch, diese Information kann man auch in LDAP speichern. Das wird hier noch eingerichtet. Noch weitere Beispiele oder noch irgendwie ein Wunsch in eine bestimmte Richtung oder so? Oder für mich ist jetzt schwer einzuschätzen, ob das jetzt einem was nützt oder ob das man da jetzt nur noch Bahnhof.
Vielleicht einfach die große Datei am Anfang, die den Main-Server aufsetzt, ja, IP-Range, Namespace.
Genau, die gibt es nicht, weil das für jede Klasse ist. Also es gibt nicht für eine Maschine eine große Datei, sondern es gibt für jede Klasse viele kleine Dateien. Und es gibt eine Zuordnung von dem Main-Server auf viele Klassen. Also, wenn ich jetzt schauen will, was wirklich auf dem Main-Server passiert, muss ich mir alle Klassen anschauen, zu denen der gehört. Und das wären in dem Fall, das ist hier, also das sieht man hier, Main-Server, und da ist, gut, das habe ich ein bisschen abgekürzt, weil ich da oben habe ich auch noch die Klassen hingeschrieben. Das ist eine ganze Stange von Klassen. Wir haben ja gesehen, für jeden Dienst im Prinzip gibt es diese Klasse und die sorgt dafür, dass dieser Dienst im Wesentlichen funktioniert. Und ja, diese gesamte Konfiguration von dem Main-Server ist jetzt wirklich verteilt auf ganz viele verschiedene Klassen. Und damit ist sie aber auch nicht streng auf den Main-Server beschränkt, sondern ich kann jetzt eine andere Maschine nehmen und sagen, ja, da möchte ich jetzt auch einen Proxy drauf haben oder da möchte ich jetzt auch, oder ich möchte mein Kerberos Key Distribution Center möchte ich auf eine andere Maschine. Und dann nehme ich einfach die Klasse von dem einen weg und tue sie zum anderen. Ja, also wenn ich jetzt dann einen komplett neuen Server machen müsste, das wäre jetzt schon, das müsste man sicher nochmal testen. Also da müsste man gucken, okay, jetzt der erste Schritt wäre mal die Klassen darüber und dann müsste man gucken. Ich meine, es ist nie so leicht, jetzt da das komplett zu modularisieren, dass wirklich ich das einfach nur noch nehmen kann, zack, und dann funktioniert es. Also da ist immer, ich habe das so gut wie möglich halt gemacht und ich denke, dass es einem schon arg hilft, aber in der Praxis wird das sicher noch, dass man sagt, ah ja, das ist eigentlich ein bisschen spezifisch, eigentlich müsste das noch in dieses Server A, in diese Klebstoffklasse, wo dann alles nochmal guckt, was nicht dienstspezifisch ist.
Wollen Sie mal das irgendwann machen, das Testing und Stable auswählen?
Bitte? Jetzt beim Debian LAN oder ganz generell? Ja, die Idee ist halt, ich meine, man kann alles machen. Die Frage ist, wer pflegt es und wer kümmert sich drum. Man könnte so hergehen und sagen, okay, meine Clients, da gehe ich auf Testing. Und das wäre auch kein großer Act. Da müsste ich nur schauen, dass halt auf meinen Clients, dass deren andere Paketquellen genommen werden, halt die von Testing. Und ja, dass es entsprechend konfiguriert wird. Und das wäre ganz leicht. Also. Ich wiederhole nochmal die Frage. Also die Frage war, wie das mit OPSI zusammenhängt. Das hängt eigentlich gar nicht mit OPSI zusammen. OPSI arbeitet mehr mit Images. Also da wird ein Abbild von der Festplatte gemacht und das wird verteilt. Und der Vorteil von FI ist halt, dass es nicht diese Images macht, die dann eventuell hardwareabhängig sind, sondern dass die Pakete wirklich, die rohen Pakete gewissermaßen installiert und wenn ein Paket sich irgendwie auf eine Hardware anpasst, dann passt es sich auf jedem Rechner entsprechend an und dann passt es. Ja, also das ist, ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Schulen, die sich da streiten mit dem Imaging und was ist da besser und was ist da schlechter. Und das ist halt definitiv ein Nachteil von den Images. Ich meine, das. Ja, und es ist ja auch, sagen wir, es ist was sehr Großes und die meiste Information, also ich denke, es ist schon aus informationstechnischer Sicht immer besser, wenn ich das gleiche System mit möglichst wenig, möglichst komprimiert beschreiben kann. Das ist immer erstrebenswerter, weil es einfach eleganter ist. Ja, also die Konfiguration in dem DevConf, das verwendet das, wir können mal kurz eine angucken. Nehmen wir mal. Bitte? Nee, also das ist keine Config-Datei. Nehmen wir mal, was weiß ich. Nehmen wir halt mal Server. Ey. Also man hat ja diese Konfiguration ist die Konfiguration, wenn man ein Paket installiert, dann poppt so ein blauer Bildschirm hoch und dann muss man da irgendwas, kann man da auswählen. Und diese Auswahl wird mit diesem DevConf-System wird die vorbelegt. Also hier ist das Beispiel, ist Unattended Upgrades. Wenn ich das Paket installiere auf dem normalen Rechner, dann fragt er mich, ob ich wenn ich es richtig sehe, ob ich das automatisch Updates, Sicherheitsupdates machen will. Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Und das wird hier vorbelegt, dass das mich nicht mehr fragt, sondern dass das da schon mit dem Wert ja belegt ist. Und das ist das System, das dieses StepConf-System, aber jetzt, wie Sie gesagt haben, gibt es darüber hinaus noch, damit kann ich nicht gesamte Konfiguration von allem machen. Und wenn ich jetzt da weitere Anpassungen machen will, entweder mache ich ein Skript, wo mir das haben wir gesehen bei dem CF Engine, dass ich da durch eine Konfiguration laufe und gewisse Modifikationen vornehme maschinell, oder ich kann auch eine komplette Datei bereitstellen und da muss ich halt, wenn ich ab einer gewissen Menge von Änderungen, die ich machen will, ich gebe dem die neue Datei. Und ja, beides ist möglich. Also die Datei kann ich hier bei Files, da kann ich dann sagen, zum Beispiel können wir uns mal kurz angucken, unter etc, was weiß ich, nehmen wir mal unser LDAP. Da gibt, ach ja, das ist wieder was Spezielles, nehmen wir doch was anderes. Genau, hier zum Beispiel, das sind meine Paketquellen und da habe ich meine Paketquellen für Client A, Gateway A und Server A. Und wenn ich da jetzt sowas machen würde, wie dass ich meinen Clients auf Testing haben will, dann würde ich da halt mein Client A, da würde ich halt dann was anderes hinschreiben. Also im Moment habe ich da einfach. Ah, das ist jetzt so, ich bin jetzt eh schon auf der neuen Version. Das ist jetzt die Branch schon für Jesse, da ist das schon vorbereitet. Da sieht man, dass man die normalen Jesse-Quellen hat. Und wenn ich jetzt auf der VC-Branch wäre, hätte ich da halt VC. Aber ich könnte entsprechend für meine Clients da schon Jesse vorwählen und müsste dann halt gucken, dass das zusammenspielt. Aber im Prinzip wäre das keine große Sache. Genau, ich glaube, dieses lokale Repository ist da jetzt so eingebaut, dass da in einem Skript der erkennt, dass es das Repository gibt und dann da noch das Lokale dazufügt. Aber ja, das ist manchmal so ein bisschen Abwägung, ob man das mit dem Skript macht oder ob man es halt gleich so macht. Genau, also ich habe den Dateiname, ist in dieser Config Space ist der Ordner und die Klasse ist einfach dann, genau. Genau, ich glaube, Zeit ist rum. Nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen noch da sind oder so. Ich bin morgen auch noch da. Ich bin meistens da beim Debian-Stand. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt die Mailingliste. Es gibt, wo sind wir? Ja, verschiedensten Kontaktmöglichkeiten. Und ich stehe jederzeit dafür Hilfe oder Information zur Verfügung.